Eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Es ist mir wichtig, dich auf eine sehr besondere Gelegenheit hinzuweisen, denn wenn du dein Publikum nicht nur erreichen willst, sondern begeistern, fesseln und überzeugen willst, dann ist der Kompaktlehrgang Rhetorik Praxis stimmstark, begeisternd reden und präsentieren in meinem Seminarraum in Salzburg. 2x2 Tage Mitte und Ende Mai. Genau das Richtige für dich. Stell dir vor, du stehst vor deinem Publikum völlig selbstsicher, deine Stimme klar und kraftvoll, deine Botschaft fesselnd. Infos auf arno-fischbacher.com/Termine. Und nun viel Vergnügen mit der aktuellen Episode. Wenn du deinen sprachlichen Ausdruck weiterentwickeln willst, ganz egal, ob es dir um deine Stimme, um deine Aussprache, um Dialekteinflüsse oder um die Wortwahl geht, wie kannst du dir dafür ein optimales Umfeld schaffen? Darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, zu wem du zu werden imstande bist. Ich unterstelle, das war Johann Wolfgang von Goethe. Wenn nicht, dann habe ich ihn falsch zitiert. Aber in jedem Fall ist tiefe Wahrheit in diesem Thema drinnen, und nicht erst seit dem Bekanntwerden der Spiegelneuronen, sage ich jetzt einmal so. Wenn Menschen um dich herum sind, die auf eine gewisse Art und Weise kommunizieren, in einer gewissen Art von Stimmung sind, in einer gewissen Art von Zustand sind, dann hat es auch Auswirkungen auf dein Umfeld. Und heute, lieber Arno Fischbacher, wollen wir uns anschauen, welch große Verantwortung eigentlich in Menschen liegt, die einerseits Teams führen, also Führungskräfte, aber auch natürlich an Menschen, die vor Menschen Vorträge halten dürfen, können, müssen. Weil wenn wir davon sprechen, dass Umgebung uns prägt und dass wir Emotionen und auch Sprachmuster und Sprachmodalitäten übernehmen, ja, dann hat das vielleicht die eine oder andere Art von Einfluss auf das, genau auf das, worum wir uns in diesem Podcast kümmern, nämlich deine Wirkung. Und lieber Arno Fischbacher, ein herzliches Servus einmal in deine Richtung.
Danke für die schöne Vorlage, lieber Andreas. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, Andreas, ist eigentlich die Art und Weise, wie wir sprechen lernen.
Papa, Mama, Mama.
Ja, denn der Prozess des Spracherwerbs ist Nachahmung. Ist Nachahmung, also krude Nachahmung. Und das ist, denke ich, exemplarisch für worüber immer uns das Gespräch heute hinführt. Ob es uns in Richtung Verantwortung von Führungskräften für in Hinblick auf ihren Ausdruck führt. Du sagst, da ist hohe Verantwortung auch für die Vorbildwirkung. Das betrifft ganz genauso Eltern ihren Kindern gegenüber. Das betrifft aber im selben Ausmaß.
Wo hast du diese Worte her, Kind? Papa sagt das immer.
Das gilt in selben Ausmaß aber auch für dich, wenn du jetzt in einem Gespräch mit jemandem bist, der aus irgendeinem Grund schlecht drauf ist oder vielleicht einen ganz schwierigen Tag gerade hinter sich gebracht hat oder emotional jemandem irgendwas über die Leber gelaufen ist. Inwieweit färbt das auf dich ab? Inwieweit bist du in der Lage, dich hier auch zu dissoziieren und deinerseits wiederum auf den anderen einzuwirken? Also dieses Spiel mit der Wirkung, das ist das, was mir durch den Kopf gegangen ist, als du zu sprechen begonnen hast, Andreas.
Ja, das ist ein Aspekt, und der andere ist natürlich auch, also ich habe häufig auch die Frage gekriegt, weil viele wissen ja auch, dass ich diesen Podcast mit dir gestalte, wie es denn möglich sein kann, sein Vokabular auch zu erweitern. Weil viele kommen halt einmal aus Umgebungen heraus, die vielleicht jetzt nicht im Bildungsstand da sind, sage ich jetzt einmal, ohne wertend sein zu wollen, oder auch mit vielleicht migrantischen Hintergründen, wo einfach die Möglichkeit gar nicht da war, diese Art von Sprachfertigkeit zu erlernen. Wie es denn möglich sei, dieses zu erweitern, dieses eigentlich deutsche Vokabular, um eben nicht nur die gleichen, dieses minimalistische Vokabular der Bildzeitung zu verwenden. Ich weiß nicht, wie wenig, wenn man vergleicht, da hat sich noch Zahlen, die ich gar nicht mehr im Hinterkopf habe, wie wenig an Vokabeln in der Bildzeitung verwendet werden im Vergleich zu einer Frankfurter Allgemeinen oder zu einer Zeit, ja. Und das ist natürlich auch dramatisch, insbesondere wenn man da auch mit Menschen viel zu tun hat, vielleicht auf hierarchischen Ebenen, auf denen man vorher eben nicht unterwegs gewesen war. Ja? Und Sprache ist natürlich auch, und vielleicht dann auch für sich selber, ein Zeichen von Establishment, wäre das englische Wort dafür, also von einer gewissen Art von, ich habe es geschafft oder ich möchte da hinkommen. Also es ist auch eine gewisse Art von Prestige, eine gewisse Art von gute Sprache auch zu pflegen und das eben nicht nur auf diesem SMS-Niveau zu belassen. Und eben da setzt wieder das eben dasselbe an. Dann such dir Vorbilder, die genau in dieser Art und Weise sprechen. Find dir Bücher, die genau so in dieser Sprache verfasst sind. Vielleicht Hörbücher, dann liest da nur jemand vor. Und es ist ja dem Gehirn völlig egal, ob das in Anführungszeichen reale Menschen sind, die dich da zuquatschen, oder ob das reale Hörbücher sind, die dich zuquatschen. Vielleicht auch das Hörbuch von Arno Fischbacher, der ja auch ein schönes Hörbuch hat, in dem er über die Stimme spricht und den richtigen Einsatz mit der Stimme. Ja.
Zwei Aspekte wirken hier, Andreas, darf man nicht übersehen. Hören ist das eine.
Das passive Vokabular wird mal vorerst zumindest mal angereichert. Ja,
ja, also da sprechen wir nicht nur über das Vokabular. Also du hast zuerst über den Wortschatz gesprochen. Der Wortschatz ist das eine. Aber der Wortschatz ist ja nur die Grundlage für die Verknüpfung beim Sprechen. Vielleicht an einem praktischen Beispiel. Du kennst vielleicht auch Menschen, die seit 50 Jahren in einem Land leben, irgendwo anders herkommen, und du hast zwei so Menschen nebeneinander. Und der eine oder die eine, da würdest du nicht einmal im Entferntesten auf die Idee kommen, dass diese Person irgendwo nicht in einem deutschsprachigen Umfeld aufgewachsen ist. Und dann hast du die zweite Person, die genauso lang in dem Land lebt und an der du deutlich die Muttersprache, die Färbung anhörst. Dazu gibt es ganz unterschiedliche Thesen und Theorien, aber das eine ist der Wortschatz. Das eine ist im Grunde die Sprache, die sich im Gehirn abbildet. Aber das andere ist das Sprechen selbst. Und sprechen kannst du durch Zuhören alleine nicht lernen. Denn das ist so wie mit dem passiven und dem aktiven Wortschatz. Der passive Wortschatz, der ist dir im Sprechen nicht geläufig. Das heißt,
ja, es gäbe das, ja dann noch Übungen. Also man kann ja frei nach Birkenbildern tatsächlich auch so mit ABC zum Beispiel arbeiten und zu einem bestimmten Thema. Wenn du sagst, ich möchte jetzt in meiner Firma über Thema X, was auch immer, sprechen, dann kann ich mir ein Vokabular genau zu diesem aneignen und dann aktiv auch das üben. Ja, wenn jetzt wirklich so ein Thema da wäre, dass jemand sagt, okay, ich darf jetzt eine Präsentation zu Thema X halten in meiner Firma und möchte einfach versiert auch sprechen drin. Oder ich meine, ich kann ja über mich selber sprechen. Ich war ja selber auch gestartet in ein englischsprachiges Studium. Und ich meine, mein Englisch ist, sage ich mal, ganz okay gewesen schon vor dem Studium, aber jetzt nicht, also gut, also ich habe mich verständigen können und habe natürlich alles verstanden, so was im Kino gelaufen ist, so die englischen Filme. Aber dieses Fachvokabular in dieser Betriebswirtschaft oder in der Psychologie und in der Medizin, ich habe mich mit unterschiedlichen Themen in der Wissenschaft befasst, das ist ja noch eine ganz andere Level. Und da musst du dich dann natürlich wirklich fachspezifisch, am Anfang habe ich diese Bücher gelesen und gedacht, ist das jetzt wirklich Englisch? Das ist doch nicht Englisch, ich habe das nicht verstanden. Also es ist schon eine gewisse Art von Anstrengung und von Wille und von selbstverordneter Disziplin, sage ich jetzt einmal so, ist schon Voraussetzung. Das kann man sich natürlich dann erleichtern, indem man es dann spielerisch macht, so wie gesagt mit Birkenbildgeschichten. Aber am Ende sehe ich dann natürlich schon eine gewisse Art von Entscheidung, ich will das verändern. Oder so wie ein Fitnessstudio, also ein geistiges Fitnessstudio in dem Fall, dass du sagst, ich mache diese Übungen und ich begebe mich in Umgebungen, wo so gesprochen wird. Es gibt es ja auch, es gibt ja Sprachcafés zum Beispiel, ja, und Ähnliches.
Es geht also ums aktive Tun, und wie bei jedem Schritt der Weiterentwicklung ist der erste Schritt das genauer hinschauen, wie ist es im Moment.
Die Analyse der Ist-Situation.
Die Analyse der Ist-Situation. Und das ist wiederum, also das wird, wenn es ums Reden geht, ums Sprechen geht, das wird wiederum nur ein Ergebnis überhaupt erzeugen, wenn du Kriterien hast, an denen du das, was ist, überprüfen kannst. Also wenn wir jetzt über das reden.
Ja, theoretisch, es gibt ja so Deutschtests, wo man dann ein Zertifikat so und so und Zertifikat so und so machen kann.
Ja, aber du weißt, da sprechen wir immer noch über den Wortschatz, aber nicht übers Sprechen selbst. Ja, das heißt, wenn wir jetzt wirklich, wenn es ums Reden geht, dann sind wir im Bereich der Akustik, dann geht es um Artikulation, es geht um Aussprache und es geht um Klang, es geht um die Stimme. Und da sind wir bei dem alten Thema, dass die Auseinandersetzung mit der Stimme und dem Sprechen ja deswegen so heikel ist und für viele Menschen so ganz außerhalb der Vorstellung liegt, weil wir das, wie wir uns selbst sprechend erleben, als selbstverständlich die Norm erleben. Wir erleben das als völlig normal. Würdest du jetzt jemanden, der sagen wir, einen deutlichen Akzent hat, würdest du den oder diejenige immer unter der Voraussetzung, dass jemand in dem Land lange lebt und halt einfach eine Färbung hat, darauf hinweisen, dann würden die wahrscheinlich sagen, ja, ich weiß es eh aus den Rückmeldungen, aber es fällt mir selbst nicht auf, weil wir uns, indem wir sprechen, ja selbst ununterbrochen hören und unser Autopilot das gewissermaßen als das Maß der Dinge, also als das Durchschnittliche, als das Normal klassifiziert. Und aus dem heraus jede Abweichung von der Norm natürlich mit einem Unwohlsein oder mit einer Missempfindung verknüpft ist. Wenn wir jetzt aber schauen, also drum auch immer in dem Versuch, auch ein paar Lösungsangebote zu setzen. Du hast ja bereits einen guten Hinweis geliefert. Also wenn du zum Beispiel für Auto fährst und du hast zum Beispiel irgendeinen guten Sprecher irgendwo auf CD oder auf dem Stick oder frag mich wo, über welchen Kanal technisch.
Ja, Cloud wird schon geben.
Genau. Und du hörst nicht nur zu, sondern sprichst mit oder sprichst nach.
Wobei das, jetzt sind wir, landen wir tatsächlich wieder bei Kindern, die ja tatsächlich, kann mich erinnern, also ich habe ja Zeiten gehabt, also in meiner wirklich Kindheit, wo ich dann wirklich bei zum Beispiel Märchen, die man meiner Mama vorgelesen hat, mitsprechen habe können, weil sie schon auswendig gekonnt hatte, ja. Oder bei Hörspielen dann Benjamin Blümchen mitgesprochen habe zum Beispiel. Ja?
Genau.
Also diese.
Ja? Und das ist das, was wir als Erwachsene aber nicht mehr tun. Weil uns die kindliche Neugier fehlt und weil wir als Erwachsenen ja immer davon ausgehen, dass das, was wir es tun, ja ohnehin in Ordnung ist, weil wir es schon so lange und so routiniert tun. Also insofern durchaus der Appell, die eigene Art zu sprechen immer wieder mal zu überprüfen. Und das ist heute so einfach wie nie zuvor, sich selbst während des Sprechens, während eines Gespräches oder während irgendeiner Präsentation mal am Handy aufzunehmen, einfach mal auf den Aufnahmeknopf zu drücken und sich das nachher anzuhören. Ich weiß schon, das erfordert, na, manchmal braucht man Tranquilizer beim ersten Mal hinhören, weil man sagt,
also
was, das bin ich.
Also Beruhigungstabletten für die.
Ja. Also, weil man sagt, Hilfe, bin das ich und das will ich gar nicht hören, weil das klingt so und was ich da nicht alles sage und wie schräg ich das formuliere und wie viele M's ich von mir gebe. Und ich kenne das von mir selbst. Wir haben gerade vor kurzem einen Podcast, in dem es zum Beispiel um vielleicht oder um so Füllwörter ging, wenn ich mir selbst zuhöre, dann auch in unserem Podcast, dann fällt mir auch das eine oder andere auf, wo ich immer denke, okay, das könnte anders sein, aber
Tolle,
ich höre es mir an und ich reflektiere Tools, mich selbst.
Ja. Das Tolle ist bei diesen neuen Tools, ich habe ja heute für ein Instagram-Reel mein Video, also ich habe da so ich war zu Gast in einem Online-Kongress und habe da ein Video geschnitten und habe das mit Untertiteln, mit automatischen, also Auto-Captions versorgen lassen. Und es war total peinlich, weil so ungefähr jedes dritte Wort war jetzt alle immer rausschneiden müssen. Also dieses subbewusste und das ist schon interessant. Ist schon interessant, weil das hört man gar nicht wirklich, wenn man zuhört. Aber natürlich diese automatische Erfassung von diesem Algorithmus, die war ziemlich gut. Die hat da ganz viele Ams reingeschrieben gehabt. Also wer das schauen will, der kann auf dem Werreif wirklich mit Insta-Kanal anschauen. Meine Aussage zu TikTok und warum es nicht besonders gut ist, viel TikTok zu machen.
Nee, aber, hast du deine eigenen Ams so gezählt bewusst? Sozusagen? Ja,
ja im Nachhinein, also weil ich sie rausgelöscht habe, aus dieser also irgendwann war es zu viel. Ja. Über die Meer des Goldfischs. Wie heißen diese Muster? Wie heißen diese Ärmste? Da gibt es ein schönes Wort dafür. Paralaute.
Die Fülllaute, sagst
Fülllaute.
Du.
Diskurspartikel.
Diskurspartikel. Aber die haben unterschiedliche Beweggründe oder unterschiedliche Anlässe beim Sprechen. Insofern werden sie manchmal als störend und manchmal als unterstützend wahrgenommen. Da gibt es auch interessante Untersuchungen dazu.
Also bei mir sind die immer unterstützend. Das ist eindeutig.
Ja, ja, genau. Also vielleicht nochmal ganz praktisch. Wenn du jetzt zuhörst und sagst, okay, ja, das ist mir auch ab und zu aufgefallen, wenn ich Aufnahmen höre. Bitte bedenke immer, weglassen gilt nicht. In dem Moment, in dem du dich darauf fokussierst, etwas wegzulassen, vergrößert sich das Problem. Die Frage ist immer, was ist die Alternative? Dazu haben wir ja auch in unserem Podcast schon eine ganze Reihe von vielleicht Impulsen geliefert, auch wenn es um die AMs geht, die speziell beim Präsentieren stören. Wenn du also so in diesen Ich-muss-jetzt-etwas-sagen-Modus gehst und der Kopf nicht nachkommt mit der Produktion von Sprache und der Körper aber schon sprechen will, eine unserer Empfehlungen im Podcast ist, mal die Sprachmuster zu überprüfen und aus diesem Ich muss jetzt etwas sagen wegzugehen und zu wechseln hin zu einem möglichst aktiven Dialog mit dem Gesprächspartner oder Zuhörer. Ist ein Gedankenansatz.
Ist es nie perfekt zu machen, weil es gibt ja auch die schönen Studien, die tatsächlich durchgeführt worden ist, wie viele Amps machen sympathisch und ab wie vielen Amps wirkt es dann inkompetent. Ja? Also es war tatsächlich so, zu wenige Amps haben zwar perfekt gewirkt, aber die Menschen haben gesagt, das ist ein völlig unsympathischer Perfektionist auf die Art. Und ein paar Amps machen sympathisch und nehmen dir nichts von deiner Expertise weg. Also das ist tatsächlich, ich weiß nicht mehr, in irgendeiner Quark-Sendung habe ich das einmal zitiert gehört. Das war ganz interessant, ja.
Ja, wenn du genauer hinschaust, sind das jene Amps, die dich...
Es wurde ja unterstellt, dass Obama absichtlich Amps eingebaut hat. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber...
Andreas, das sind diese Amps, die dich mit deinem Gesprächspartner verbinden. Ja, die störende Amps hingegen sind die, die uns als Zuhörern deutlich signalisieren, dass du mit dir selbst sprichst. Okay. Also, dass du den Kontakt mit uns verloren hast. Das ist der qualitative Unterschied und ich halte den für besonders wichtig, weil sonst sind wir wieder auf der Erbsenzählerseite und versuchen es zu quantifizieren.
Es gibt ja tatsächlich Menschen, die mit Podcasts starten und dann ihre Amps beginnen rauszuschneiden und dann ihre Podcasts gar nicht rausbringen, weil so viele
Amps waren. Ja. Aber nochmal zurück. Also ich finde ja den Grundgedanken, den du heute anreißt, angerissen hast, finde ich sehr prickelnd. Denn letztlich geht es wirklich darum, dass man Sprechen nur durch Sprechen lernen und auch erweitern und verbessern kann.
Deswegen das heißt, sind das so Vereine wie Toastmasters so groß.
Hervorragend, auch, ja, ganz genau. Ja. Wo du immer wieder dich erprobst, wo du neugierig, ohne der Gefahr, dass sich zu blamieren, wo du etwas ausprobierst, wo entweder mit dir selbst und deinem Diktaphon oder deinem Handy in der Hand oder in einer vertrauten Runde, wo Supporter, also Unterstützer da sind, die dich begleiten und dich auf das eine oder andere hinweisen und die Alternativen zur Verfügung stellen.
Das wollte ich gerade nur sagen, weil das ist natürlich schon ein guter Hinweis, weil ohne Feedback, dann habe ich auch noch nie gehört und also das ist schon ganz gut. Also ich bin jetzt kein Vertreter dieser Toastmaster-Leute, aber ich denke, dass eine gewisse Art von Feedback von Leuten, die ein bisschen Ahnung haben, schon, also man kann auch den Arno Fischbacher buchen, aber ganz generell sinnvoll sein kann, um tatsächlich eine weit schnellere Verbesserung da voranzubringen. Ja. Ich meine, weil das andere ist im Prinzip eine Art von Desensibilisierung auch, von der du sprichst. Ja. Einfach sich die Redeangst zu nehmen. Das ist so, du kannst ja in die Sauna gehen, damit du dich lernst, nackt zu zeigen. Ja, ja, ist so. Ja. Also es geht einfach darum, eine Art von zu lernen. Es ist normal, es nimmt mir niemand böse. Ich kann einfach reden vor Menschen und ich kann einfach mit Handtuch in der Sauna sitzen. So, ja, auf die Art und Weise.
Es ist ja, Lernen ist im Wesentlichen immer das Entwickeln neuer Routinen, neuer Gewohnheiten.
Neue, also deinen Kreis zu erweitern, deinen Circle of, weißt du, dieser Sicherheitsbereich. Komm, da gibt es ein schönes Wort in der Persönlichkeitsentwicklung. Wie heißt der? Der Kreis, in dem man sich wohlfühlt.
Naja, das ist immer der Bereich der Autopilotmechanismen. Ja. Also alles das, was für dich den Rang der unbewussten Kompetenz erlangt hat, also dort, wo du etwas erlernt hast.
Komfortzone, das ist das Wort, was ich gesucht
habe. Ich mag diesen Begriff aus einem einfachen Grund nicht, Andreas, weil... Es naja, aber klingt du musst immer ja, ein bisschen es wertend. Ja ein bisschen
den Luftballon zu erweitern. Ja.
Erweitern, ja, ja. Aber ich denke es mal so, weißt du, wenn du sagst, die Komfortzone, das ist so, ja, da bist du faul drinnen und da bist du halt bequem. Und ich betrachte es gerne anders.
Dass du dich deinen Ängsten nicht stellst. Weil in dem Moment, wo ich mich meinen Ängsten stelle, gehe ich ja über diesen Schritt hinaus. Weil das bei den Toastmasters plötzlich vor Menschen zu sprechen, das ist ein Riesenschritt. Plötzlich nackt in der Sauna zu sitzen, ist ein Riesenschritt.
Ja, keine Frage.
Da erweitert sich dann dieser Ballon schon mächtig.
Keine Frage.
Also ich ziehe vor beiden den Hut. Also ich deswegen denke ich mal, das ist schon, gehen wir nochmal zurück. Schritt 1, einmal sich bewusst werden. Schritt 2, welche Optionen habe ich? Das wäre einmal sich zu umgeben mit ganz, ganz viel an positiven Beispielen um mich herum. Entweder in Realitas oder halt via digital oder via halt Hörbuch. Der dritte Weg wäre tatsächlich, sich irgendwo hinzugehen, wo die Leute, die das können, das kann zum Beispiel der Arno Fischbacher sein, arno@arno-fischbacher.com oder na, wie was. Arno, sagt dir richtige Adresse oder Podcast?
Ja,
Sie finden mich auf deiner Webseite. Ja?
Finden mich.
Oder halt genau. Natürlich über größere Gruppen, da hat man halt nicht so das klassische Feedback über Toastmasters. Ja? Was wäre für dich dann noch was, wenn du sagst, für dich ist dieses Erweitern von dieser Zone, der wo ich mich wohlfühle, nicht die richtige Metapher? Was wäre für dich dann die richtige Metapher? Wenn du dich mit der Komfortzone nicht anfreunden kannst, dann wünsche ich mir von dir eine Ersatzmetapher.
Ja, ich gehe vom Grundgedanken anders heran, denn die im Grunde meint es ja, es meint dasselbe. Es meint dasselbe. Ich mag nur diesen Begriff nicht, weil er immer wieder, ich habe ihn immer wieder wertend gehört. Und ich denke, wenn ich erkenne,
verstehe, was du meinst. Also weißt du meinst,
wenn ich
Leuten vorwirf, dass sie nicht sich bewegen. So.
Ja, wenn ich jetzt mal erkenne, dass die Routine, die Summe der Routinen, die meine sogenannte Komfortzone ergibt, ja nichts Schlechtes ist. Im Gegenteil, das ist das, was mich bisher dorthin gebracht hat, wo ich heute bin. Da steckt unfassbar viel Gutes drin.
Ich habe ja überlebt. Ja?
Nur dieses Gute ist mir, weil es zu einer unbewussten Kompetenz geworden ist, ist für mich bewusst nicht verfügbar. Das heißt, ich kann es oft nicht einsetzen, weil ich nicht weiß, woraus es besteht. Viele Menschen haben Konfliktlösungspotenzial ohne Ende, aber sie wissen nicht, was sie tun. Solange es funktioniert, ist es ja auch in Ordnung. Nur wenn so ein Mensch in eine neue Umgebung kommt, wo zum Beispiel die Anlässe für den Konflikt plötzlich anders gelagert sind, dann ist diese Kompetenz unter Umständen greift nicht mehr, weil sich irgendetwas an den Rahmenbedingungen verändert hat, aber derjenige nicht mehr weiß, wie es tut.
Ich suche im Moment gerade nach einem Begriff. Es gibt da irgendwas in der Pädagogik, so dieses Evolvierende, also dass du Situationen schaffst, in denen Kinder es schaffen, Zugang zu finden zu ihren bisher nicht gekannten Möglichkeiten. Irgendwas mit evolvierend, so das könnte passen. Also so raus, das, und auch in Teams, also wenn wir jetzt ins Unternehmen zurückkehren, wirklich Situationen zu schaffen, in denen kreative Fähigkeiten überhaupt erst angewendet werden können, weil allein häufig schon wie Kleidung stattfindet, wie Büros aufgebaut sind, wird schon zum Teil verhindert, dass überhaupt manche Fähigkeiten sich zeigen können. Ja?
Also da dort wäre zum Beispiel, also da könnte man von der Verhaltensökonomie ausgehen, könnte ein bisschen mit Nudging, wie man das dann nennt, vorangehen. Also im Grunde
sehr kluge Gedanken,
das subtile Herausfordern, das subtile, also im Grunde geht es wieder um Neugier. Es geht um die Fähigkeit, auch mal drüber zu lachen, wenn es nicht funktioniert. Überall dort, wo zu viel Druck aufgebaut wird oder wo zu viel Leistungsanforderung und Schamangst da ist, sind wir in der Negativspirale. Ja?
Lachen also, löst Scham, ja. Mhm.
Genau. Also überall dort, wo Lernumgebungen stattfinden, die, und so ist es im besten Fall ja bei den Toastmasters. Du hast, oder auch, nimm's ganz egal, auch in der GSA-Akademie, wenn wir jetzt mal einen anderen Maßstab setzen, ja, wenn das vielleicht auch nochmal auf einem ganz anderen Level ansetzt, aber im Grunde ist es immer dasselbe. Einen Spielraum,
das ist Toastmasters auf einem weit höheren Niveau, ja.
Einen Spielraum zu haben, und zwar im Sinne von Raum für Spiel, also für neugierige Herangehensweise, für Experiment. Und Experiment heißt immer, es wird nicht immer gelingen. Experiment heißt auch aus dem Lernen, wenn es nicht funktioniert, und dann auch die Muße zu haben und die Freiheit zu haben, schauen, weshalb es nicht gelungen ist. Aus dem heraus wieder Kriterien kennenzulernen, die ich beim nächsten Mal ansetzen kann, um im nächsten Experiment mit Hilfe dieses Kriteriums einen Schritt zu tun. Und das ist ja das, was wir dank auch moderner Lernforschung und vielen persönlichen Erfahrungen ja auch letztlich im Coaching und im Training täglich danach trachten umzusetzen, einfach Lernräume zu schaffen, in denen, selbst wenn die Anforderungen ans Ergebnis maximal hoch sind, ein Lernraum zur Verfügung steht, in dem das Scheitern möglich ist, ohne Gesichtsverlust, und in dem aus dem Scheitern unmittelbar gelernt werden kann und das in der Wiederholung, also im nächsten Durchgang, dann zu diesem hervorragenden Ergebnis führt und eine neue, bewusste Kompetenz geschaffen wird, die Spaß macht im Anwenden. Und es ist einfach ein Vergnügen, einfach zu sehen, ich habe das gestern gerade in einem Seminartag erlebt, einfach ein Vergnügen zu sehen, wo man sieht, aha, die Augen blitzen, ich habe es verstanden, ich probiere es, ah, es hat noch nicht ganz funktioniert, ich gehe gleich noch einmal ran und tue es gleich noch einmal und vielleicht ist es noch ein bisschen ungelenk, aber ich spüre, es geht in diese Richtung und jetzt sind diese Lernimpulse gesetzt, die von denen wir ja heute wissen, dank der Forschung, die uns das zeigt, dass jetzt die Synapsen wie wild zu sprießen beginnen, weil die Gießkanne im Gehirn herumgegangen ist und das Beet, der Fertilizer sozusagen, die Düngung im Gehirn passiert ist, auf Basis derer dann tatsächlich dieses positive Lernen geschehen kann.
Sehr, sehr schön. Dann haben wir eine schöne Runde heute gedreht und ich glaube, sehr, sehr viele Impulse auch mitgegeben für euch zu Hause. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen in den großen Plattformen, also einerseits Spotify, andererseits natürlich auf Apple Podcasts und alles Weitere von Arno Fischbacher, der sich bei euch noch verabschieden darf.
Ja, da ist gar nicht mehr viel. Ich wünsche dir, wenn du zuhörst, täglich solche, eine Minute lang solche Lernräume zu eröffnen und einfach zu schauen, wie du dir ein Umfeld schaffen kannst und sei es nur für eine halbe Minute, in der du die gewohnten Routinen für einen kurzen Moment verlassen kannst, indem du auf der einen Seite den Mut, aber auch die Neugier und die Lust hast, etwas auszuprobieren und, wenn es nicht gelingt, aus diesem kleinen Scheitern zu lernen. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.